Dory – Ein verwandeltes Leben von Doris Van Stone und Erwin Lutzer, gelesen von Ulrike Dollmeier-Bohlig. Mutter, komm doch heim! Schweigend trat ich ans Fenster und starrte in die Dunkelheit hinaus. Meine Augen folgten den Scheinwerfern jedes vorbeifahrenden Autos. Ich saß auf meinem braunen Schemel, die Arme fest um die Knie geschlungen, in dem verzweifelten Bemühen, warm zu werden. Stunden vergingen. Endlich erblickte ich die schattenhaften Umrisse meiner Mutter um die Ecke biegen und den Fußweg hochkommen. Bis sie unsere Wohnung im ersten Stock erreicht hatte, hatte ich mich durch den dunklen Raum getastet, um sie zu begrüßen. Hoffentlich freut sie sich, mich zu sehen. Doch wie gewöhnlich schob sie mich beiseite und nahm meine Schwester Mariah in die Arme. »Liebling, wie geht es dir?« sagte sie zärtlich. Ich stand da, die Hände in den Taschen meines verschlissenen Rocks vergraben und wartete darauf, dass sie mich auch lieb hatte. Doch sie stieß mich beiseite. »Was willst du?« fuhr sie mich an. »Würdest du mich auch umarmen?« fragte ich schüchtern. »Scher dich weg«, schnauzte sie mich an. Ich war erst 6 Jahre alt. Doch die Szenen in jener Wohnung sind unauslöschlich in meinem Gedächtnis eingegraben. Ich erinnere mich an nichts Helles. Dunkle Holzleisten säumten die schmutzigfarbenen Wände. Ein brauner Polstersessel, eine Bank und ein kleiner Teppich bildeten die Einrichtung des Wohnzimmers. Das nächste Zimmer enthielt nur ein Schrankbett, in dem Mariah und ich gemeinsam schliefen. Morgens verließ meine Mutter die Wohnung und kehrte erst spät abends wieder zurück. Ich sehe sie noch vor mir. Pechschwarzes Haar umrahmte ein vollkommen ovales Gesicht. Ein eiskalter Blick war in ihren braunen Augen, wenn sie schrie: »Doris, gib gut auf deine Schwester Acht und mach ja kein Licht an!« Mariah war 1 Jahr jünger als ich und meine Mutter wollte mir eins klarmachen. Sollte Mariah etwas zustoßen, wäre es meine Schuld. Ich trug die Verantwortung. Meine Schwester und ich verbrachten unsere Tage allein in der Wohnung. Wir freuten uns auf das Wochenende, weil Mutter uns dann etwas zu essen machte. An diesen Tagen schlief sie lange und dann frühstückten wir schweigend zu dritt. Doch meistens bestand unsere Nahrung aus dem Einzigen, was ein 6-jähriges Kind zubereiten kann: Brote mit Erdnussbutter und Marmelade. Das Glas im Küchenschrank konnte ich gerade erreichen. Dann klemmte ich es mir zwischen meine Knie und versuchte krampfhaft, das Öl mit der Erdnusspaste zu verrühren. »Verschütte das Öl nicht«, hatte Mutter mich gewarnt. Wenn es dennoch geschah, wischte ich es schnell mit Toilettenpapier auf. Ich schmierte die Erdnussbutter so auf, dass das Brot immer zerkrümelte. Hatten wir keine Marmelade, würgten wir es so gut es ging trocken hinunter. Manchmal bekamen wir Milch, doch gewöhnlich tranken wir nur Wasser. Wir hatten keine Trinkbecher, nur Marmeladengläser. Nachdem ich eine Tracht Prügel bekommen hatte, weil ich eins zerbrochen hatte, lernte ich Acht zu geben. Ich schob einen Stuhl an das Spülbecken, stellte das Glas unter den Wasserhahn und ließ Wasser hineinlaufen. Mit beiden Händen hielt ich dann Mariah das Glas hin und kletterte anschließend wieder hinunter. Wie oft knurrte unser Magen vor Hunger. Einmal ging ich mutig in ein Geschäft in der Hoffnung, dass der Lebensmittelhändler mir etwas zu essen geben würde. Als er meine Bitte abschlug, versprach ich ihm, dass meine Mutter am nächsten Tag bezahlen würde. Da lernte ich, dass nur Menschen, die Geld haben, Essen kaufen konnten. Widerstrebend ging ich nach Hause zurück, mit leeren Händen und leerem Magen. Jeden Abend, wenn ich auf meine Mutter wartete, fühlte ich mich allein. Die Verantwortung lastete schwer auf mir. Ich hatte unheimliche Angst, dass mir oder meiner Schwester etwas Schreckliches passieren könnte. Die Dunkelheit unserer trostlosen Wohnung nährte meine kindliche Fantasie. Was würde geschehen, wenn Mutter nicht nach Hause käme? Eines Abends hörte ich, wie die Haustür unten aufging. Ich nahm ein Fleischmesser aus der Küche, öffnete die Wohnungstür und sah 2 Betrunkene unten an der Treppe stehen. Das Fleischmesser so fest umklammernd, dass meine Knöchel weiß wurden, schrie ich so grimmig, wie ich nur konnte, »Macht, dass ihr fortkommt! Ich habe ein Messer!« Mariah versteckte sich hinter mir. Sie lachten, doch einige Augenblicke später machten sie sich aus dem Staub. Als ich Mutter von dem Schrecken erzählte, zuckte sie nur die Achseln. »Na und? Sie sind doch nicht hereingekommen, oder?« Dann stellte sie die einzige Frage, die von Bedeutung war. »Hattest du das Licht an?« Darum hatte ich meinen Stuhl in die Nähe des Fensters gerückt. Die Scheinwerfer der Autos, die auf der 34. Straße in Oakland, Kalifornien, entlang huschten, waren tröstlicher als die drohende Dunkelheit der kalten Wohnung. Ich hatte Angst einzuschlafen, bevor Mutter da war. Manchmal schrie Mariah auf, erschreckt durch fremdartige Geräusche. Dann legte ich ruhig meinen Arm um sie und redete ihr zu, keine Angst zu haben. Innerlich war ich voller Furcht. Abend für Abend saß ich in der Dunkelheit und hatte Angst davor, was Mutter mir antun würde, sollte Mariah krank werden oder ihr etwas zustoßen. Wenn Mutter dann spätabends nach Hause kam, sprach sie kein Wort mit mir, sondern suchte nur schnell Mariah, die meistens auf der Couch eingeschlafen war. »Mariah ist ein hübsches Kind, sie ist nicht wie du«, pflegte meine Mutter oft zu sagen. Sie packte Mariah ins Bett und gab ihr einen Gute-Nacht-Kuss. Ich blieb mir selbst überlassen. Ohne mich auszuziehen, ich besaß keinen Schlafanzug, kroch ich neben meine Schwester unter die Decke. Kein einziges Mal umarmte mich meine Mutter oder nahm mich auf ihren Schoß. Gelegentlich brachte Mutter für Mariah ein Geschenk mit, aber nie für mich. Unsere Kleider bekamen wir von Nachbarn nebenan. Sie waren entweder zu klein oder zu groß. Unsere Hosen waren an den Knien durchgescheuert und unsere Schuhe drückten. Alle neuen Sachen bekam Mariah. Wenn Mutter zu Hause war, verbarg ich meine Ängste. Ich kroch hinter eine Couch, wo ich unentdeckt schluchzen konnte. Manchmal, wenn ich Magenkrämpfe hatte, krümmte ich mich auf dem Fußboden. Doch wenn Mutter mich weinend fand, bekam ich Schläge. Eines Nachts wachte ich auf und stellte erschrocken fest, dass Mariah nicht mehr neben mir lag. Ich rief nach Mutter, die zuvor nach Hause gekommen war, erhielt aber keine Antwort. In panischer Angst suchte ich die vier Zimmer unserer dunklen Wohnung ab. In dem Glauben, allein gelassen zu sein, begann ich zu schreien. Ich kroch in eine Ecke und bekam einen Weinkrampf. Es verging vielleicht eine Stunde. Plötzlich hörte ich jemanden auf der Treppe. Dann sah ich Mutter an der Tür mit Mariah auf ihrem Arm. Sie hatte mich allein gelassen, ohne mir etwas zu sagen. Und für ihr Verschwinden gab sie nie eine Erklärung. Eines Nachmittags nahm Mutter Mariah und mich mit, um eine Freundin zu besuchen. Mariah saß auf Mutters Schoß, während die Frau die Schönheit meiner Schwester bewunderte. Dann sagte sie mit einem unverhohlenen Seitenblick auf mich, »Aber das mit der anderen ist ja wirklich zu schade.« »Was ist denn so anders an mir? Warum bin ich so hässlich? Kann mich denn keiner lieb haben?« dachte ich. Niedergeschlagen rutschte ich vom Stuhl herunter und verkroch mich in eine Ecke. Meine Gefühle überwältigten mich. Niemand sprach mit mir, und ich wollte auch mit niemandem sprechen. Selbst diese Frau bedauerte, dass ich geboren worden war. »Vielleicht kann ich Mutter doch noch dazu bringen, mich lieb zu haben«, sagte ich mir. Doch jedes Mal, wenn ich meine Arme um sie legte, stieß sie mich weg. Sobald ich versuchte, auf ihren Schoß zu klettern, schüttelte sie mich ab, wie man einen gutmütigen, aber unerwünschten Hund abschiebt. »Lass das«, fuhr sie mich an. Dann fügte sie hinzu, »und nenne mich nicht Mutter, nenne mich Laura.« Im Alter von 6 Jahren wusste ich, dass ich unerwünscht war. Eine Schande, eine Last, eine Plage. Ich kannte die Bedeutung jener Worte nicht, doch empfand ich, wie schwer jedes wog. Ich bin hässlich, und es ist meine Schuld. Wenn ich doch nur etwas dagegen tun könnte, seufzte ich innerlich. Die Tage zogen sich in trostloser, hoffnungsloser Eintönigkeit dahin. Mariah und ich lachten selten. Die meiste Zeit saßen wir nur da und fragten uns, was in unserer Welt nicht stimmte. Einige hundert Meter von unserer Wohnung entfernt war ein freier Platz, auf dem meine Schwester und ich oft spielten. Wir hatten keine Spielsachen, sondern benutzten Stöckchen und Steine, die dann darstellten, was wir uns in unserer Fantasie ausmalten. Dort vergaßen wir unsere Angst, doch nicht für lange. Wir spürten, dass andere Kinder Spaß hatten, sie waren glücklich und sorglos, doch für uns war es schwer, uns zu freuen. Die kurzen Augenblicke des Glücks vermochten nicht das Leid auszulöschen, das wir so gut kannten. Irgendetwas stimmte nicht in unserem Heim, wir fanden es schwer, freundlich zu sein oder zu lächeln. Mein Vater besuchte uns vielleicht 3 oder 4 Mal in unserer Wohnung. Obwohl ich mich kaum an ihn erinnern kann, erinnere ich mich doch, dass auch er sagte, wie niedlich Mariah sei. Sie war auch sein Liebling. Ein winziger Lichtstrahl durchdringt die dunklen Erinnerungen an jene Zeit. Der Drugstore an der Ecke. So oft ich es wagte, ging ich dorthin.
»Wie geht's, Clara Bau?«
Mit diesem Spitznamen begrüßte mich der Kaufmann. »Möchtest du ein Sodawasser?« Ich sagte nein, denn ich hatte kein Geld. Doch seine Augen zwinkerten voller Freundlichkeit, während er mich auf einen Drehstuhl setzte und mir eine Limonade gab. »Sieh doch hinter meine schäbigen Kleider, bitte. Ich bin so voller Angst und Leid.« Obgleich er diese meine Gedanken nicht lesen konnte, gab er mir doch das erste Zeichen menschlicher Liebe. Diese Ausflüge zum Drugstore nahmen jedoch bald ein Ende. Meine Mutter traf eine Entscheidung, die unsere Zukunft einschneidend verändern sollte. Die Tage in unserer ärmlichen Wohnung waren gezählt.